Wie schön, dass du auch in dieser Episode des Podcasts Soulful Collective, dem zu Deutsch gefühlvollen Kollektiv, dabei bist. Ich freue mich wahnsinnig. Mein Name ist Carolina. Das Wort, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an meinen heutigen Gast denke, ist das Wort Abenteuer. Denn er hat ein riesengroßes Abenteuer auf so vielen Ebenen begonnen und hat sich auf den Weg gemacht, zu Fuß von München nach Tibet. Und das ohne einen Cent Geld. Sein Name ist Stefan Meurisch. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er hier ins Soulful Collective gekommen ist und über seine vierjährige Reise und all seine Erlebnisse, Abenteuer und Erkenntnisse mit mir gesprochen hat. Ich bin auf Stefan aufmerksam geworden, dadurch, dass ich sein Buch »Ich gehe dann mal nach Tibet«, so heißt es nämlich, gelesen habe. Und während ich das Buch gelesen habe, dachte ich, Moment mal, mit seiner Reise hat er eigentlich den absoluten Gegenentwurf zu dem stattfinden lassen, was wir von klein auf an lernen. Und zwar wird uns ja in der Schule, in der Ausbildung, Studium oder eben später im Beruf beigebracht, dass wir alles unter Kontrolle haben sollen. Ja, wir sind dann gut, wenn wir alle Eventualitäten geklärt haben und durchdacht haben und uns abgesichert haben. Und jetzt ist Stefan von München losgelaufen, das ohne einen Cent Geld, um dann, eigentlich war die Reise auf 2 Jahre angelegt, in Tibet anzukommen, ja. Und er wusste ganz oft morgens nicht, wo er übernachten wird. Er wusste nicht, wie kommt er an die nächste Mahlzeit. Das heißt, er hat so viele Dinge in Bezug auf Kontrolle einfach losgelassen und hat sich in das Leben gelehnt. Mit Stefan spreche ich darüber, wie er mit seinen Ängsten umgegangen ist, ja, die sicherlich auch Teil dieses Weges waren und auch ein stetiger oder immer wiederkehrender Begleiter. Er erzählt mir davon, wie er mit Rückschlägen umgegangen ist, wie Perspektive oder Perspektivwechsel ihm dabei geholfen haben, positiv Step by Step diese Reise weiterzugehen. Wir sprechen über Urvertrauen. Wir sprechen darüber, dass der Weg zum Ziel manchmal gar nicht der ist, den wir primär erstmal so im Sinn haben. Und wenn man sich auf ja, diese manchmal sehr eigenartigen Schlenker des Lebens einlässt, man auf eine Art und Weise zum Ziel kommt, ja, mit der man einfach gar nicht gerechnet hat. Wir sprechen auch darüber, wie er damit umgegangen ist, dass ganz viele Leute, bevor er losgegangen ist, natürlich gegen ihn gewettet haben, ja, und gesagt haben, es ist eine Schnapsidee, die angezweifelt haben, dass er dieses Vorhaben überhaupt umsetzen wird oder dass es gelingen wird. Und das, was ich aus diesem Gespräch am intensivsten für mich mitnehme, ist, dass Stefan mit mir geteilt hat, warum er denkt, dass Tibet eigentlich zu jedem Zeitpunkt vor unserer Tür liegt. Ich hoffe, du hast auch genauso viel Freude mit dieser Folge. Stefan, schön, dass du da bist.
Carolina, ja. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
Ich freue mich auch sehr. Sag mal, erinnerst du dich noch an den Moment, in dem du die Entscheidung getroffen hast, zu Fuß von München nach Tibet zu laufen?
Boah, nee, echt nicht. Es war jetzt kein Moment, wo ich gesagt habe, boah, ich bin eines Morgens aufgewacht und ja, klar, das ist die Idee des Tages, ich gehe ohne Geld zu Fuß nach Tibet. Nein, also sowas nicht. Es war ein schleichender Prozess. Mhm. Ich war auf dem Weg, auf dem Jakobsweg, den bin ich gelaufen 2009. Diese 800 Kilometer, die auch mal Haber Kerkeling irgendwann mal gemacht hat. Und da habe ich einfach gemerkt, auf diesem Weg, dass mir das echt Spaß macht, so eine Strecke zu Fuß zurückzulegen, sehr langsam mich zu bewegen, sehr nah an den Menschen dran sein, nicht zu wissen, wo schlafe ich heute Abend, was gibt's da zu essen und da für mich einen Weg zu finden. Kontrolle abgeben, loslassen und ja, Rucksack packen, loslaufen. Und auf diesem Weg ist mir dann, oder ist der Wunsch entstanden, bei mir auch mal eine größere Strecke zu Fuß zurückzulegen. Mhm. Und dann kamen viele weitere kleine Schritte, bis dann irgendwann die Entscheidung feststand für mich, ich gehe zu Fuß nach Tibet. Aber das war ein langer Prozess.
Und in was für einer Situation hast du da in deinem Leben gesteckt, als du diese Entscheidung getroffen hast? Also wie war dein Setting? Ging es dir gut oder ist es aus einer Krise heraus entstanden oder einfach ging dir gut und du hast gesagt, okay,
ich habe da Bock drauf, mach das jetzt einfach.
Tatsächlich, ja. Also ich habe bis zum Jakobsweg gar nichts am Hut gehabt mit weite Strecken wandern und war auch nicht so der Mensch, der jetzt irgendwie in die Welt hinaus wollte, um irgendwie andere Kulturen, Länder kennenzulernen, gar nicht. Ich war neugierig, weil ein Freund von mir ist den Jakobsweg gelaufen und der kam halt begeistert zurück und hat da so Fotos gezeigt und boah, Jakobsweg. Und da habe ich mir gedacht, mache ich auf keinen Fall, werde ich bekloppt, hier 800 Kilometer durch Spanien zu latschen. Ja, was soll daran so spannend sein? Aber es haben halt eben ganz, ganz viele Menschen erzählt. Das war so die Zeit, wo eben Habe Kerkeling gerade sein Buch rausgebracht hatte. Und da war meine Neugier einfach entfacht und ich wollte das herausfinden. Und vielleicht auch ein bisschen davon motiviert, einmal im Leben was Spannendes gemacht zu haben, was ich dann erzählen kann. Ja, ich bin den Jakobsweg gelaufen und daraufhin dann eben ja, bei eBay den günstigsten Rucksack geschossen für 30 Euro, glaube ich. Also wirklich ganz, ganz günstigen und dann eben auf den Weg begeben. Und dann die Erfahrung gemacht, dass es eine für mich schöne Art ist, sich fortzubewegen.
Das heißt, es gab auch gar nicht so eine große Vorbereitung?
Nee, gar nicht. Also ich war schon recht sportlich zu der Zeit, bin viel gelaufen und körperlich fit war ich. Und zu der restlichen Lebenssituation, ich war in einer Beziehung, hatte einen ganz guten Job gehabt und eine Wohnung im Grünen, also etwas, wo alle sagen, ja, warum gibst du das denn auf? Warum lässt du das zurück und gehst da jetzt nach Tibet? Und das war für mich auch so ein großer Punkt, weil ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, was ich zurücklasse. Job, Wohnung, Freundin, Freunde, Familie. Aber ich wusste nicht, wofür. Also wenn man mich gefragt hat, warum machst du das? Warum gehst du diesen Weg? Aus Neugier. Was ist da? Aber da war auch eine große Angst, weil ich nicht wusste, auf was ich mich da einlasse.
Hast du dich mit dieser Angst auseinandergesetzt?
Nicht wirklich. Also ich habe sie mit Tatendrang irgendwie umgangen. Also es gab ja in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich gehe nach Tibet, hatte ich eine ganz lange Liste von Dingen, die zu erledigen waren. Ich musste Ausrüstung besorgen, ich musste Kündigungen schreiben, GEZ, Telekom und Versicherungen alle kündigen. Ich musste die Wohnung auflösen, Visas und Impfungen besorgen. Also es gab viele, viele Dinge zu erledigen, damit der Tag kommen kann, dass ich endlich loslaufen kann. Und da war gar nicht so große Zeit für Angst in der Vorbereitungszeit. Dann kam aber der Tag, wo dann alle Vorbereitungen abgeschlossen waren. Und es nun darum ging, den wirklich ersten richtigen Schritt loszulaufen, wo ich dann am Isartor stehe hier in München und mich von meinen Freunden verabschiede. Ich den Rucksack kaum hochkriege, weil der so schwer war, der hat mich fast wieder umgeschmissen. 30 Kilo. In dem Moment wurde mir echt bewusst, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Ich gehe ohne Geld 13.000 Kilometer nach Tibet. Ups. In dem Moment ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht, weil das war dann so der Moment, wo ich nichts mehr zu tun hatte, außer jetzt zu gehen. Es war nichts mehr zu tun. Und da ist mir erstmal, da kam dann wirklich Zeit zum Nachdenken, was das für eine bescheidene Idee gewesen ist.
Warum hast du eigentlich die Entscheidung getroffen, ohne Geld zu reisen?
Das war ganz einfach, ich hatte einfach keins. Ich hatte den Job, den ich hatte, der war nicht schlecht, aber ich hatte keine Ersparnisse. Ich war am Ende des Monats plus minus null. München ist jetzt nicht so eine günstigste Stadt. Ich hatte, glaube ich, 1200, 1300 Euro netto und damit kann man in München überleben, aber nicht wirklich was ansparen. Und ich wollte aber einfach nicht warten, bis ich 65 bin und in Rente bin und Zeit und Geld habe, sondern ich wollte jetzt reisen. Weil beim Globetrotter kommt halt auch jeden Tag jemand rein und sagt, ich brauche eine Jacke für Nepal, ich brauche einen Rucksack für Australien, ich brauche Schuhe für Kanada und ich mache das und das. Ich will auch. Und wollte eben nicht länger warten und wollte jetzt losziehen und deswegen dann die Entscheidung für mich, ja, Job kündigen, Wohnung auflösen und dann eben ohne Geld losstarten, weil ich keins hatte.
Sich auf so eine Reise zu begeben, das heißt ja auch, sich so voll und ganz aufs Leben einzulassen. Und im normalen Alltag, da sind wir eigentlich darauf ausgerichtet, alles unter Kontrolle zu haben. Ja? Es wird uns in der Schule beigebracht, in der Universität oder in der Ausbildung und später auch im Job. Es ist wahnsinnig wichtig, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Und deine Reise ist ein absoluter Gegenentwurf dazu. Ja, du wusstest morgens nicht, wo du abends schläfst und ob du überhaupt ein Dach über den Kopf haben wirst. Ja? Das heißt, du hast dich total darauf eingelassen, kaum etwas unter Kontrolle zu haben. Besonders in Ländern, wo du nicht mal die Sprache sprichst. Wie bist du mit diesem Kontrollverlust umgegangen und ja, auch mit dem Verlust von Sicherheit somit ja auch?
Es wird mir jetzt erst bewusst, dass ich irgendwas richtig gemacht habe auf meiner Reise, weil ich bin ja zu Hause vor der Haustür gestartet, also hier in München, wo ich mich auskenne, wo ich die Sprache spreche, mich in München ein bisschen auskenne. Und ich habe mich dann jeden Tag ein Stück weit immer weiter Richtung Osten bewegt, bis dann irgendwann das erste Land kam, wo ich die Sprache nicht mehr kannte und so weiter. Aber die ersten Tage habe ich schon mit Google Maps so ein bisschen geplant, welche Straßen gehe ich lang, wie weit laufe ich am ersten Tag, am zweiten, dritten, vierten, fünften Tag. Habe da sogar schon Bürgermeister angeschrieben in einigen Gemeinden und da gefragt, ja, ich gehe nach Tibet und gibt es da irgendwie ein Gästezimmer oder was, eine Möglichkeit, wo ich übernachten kann. Ich habe Isomatte oder Schlafsack dabei. Also ich habe schon so weit, wie es mir möglich war, im Voraus geplant für die ersten Tage. Sicherheit, Kontrolle eben. Und was dann aber passiert ist im Laufe der Reise, es sind Dinge passiert, die ich nicht planen konnte. Dass ich eben irgendwo, keine Ahnung, bei einem Pfarrer eingeladen wurde, da zu übernachten. Und der hat dann gefragt, wo ich denn hingehe am nächsten Tag. Und ich habe dann gesagt, ja, so 20 Kilometer da an dieses Dorf. Ja, ja, den Pfarrer, den kenne ich auch, das ist ein guter Freund von mir. Den rufe ich gleich an, da kannst du auch übernachten. Es ist dann oft passiert, dass mich Familien oder Menschen weitergereicht haben zum nächsten Übernachtungsplatz und mir auch Tipps gegeben haben entlang des Weges, was Schönes, was ich mitnehmen kann an Sehenswürdigkeiten oder was ich mir anschauen kann. Diese Sicherheit, die ich am Anfang gesucht habe, die mir auch für den Kopf Sicherheit gegeben hat, sonst wäre ich gar nicht losgelaufen, hat sich dann irgendwann, habe ich runtergefahren und habe mich so ein bisschen mehr von der Reise reisen lassen, wenn man so will. Habe mich darauf eingelassen, habe Kontrolle wieder abgegeben und habe schon gemerkt, das klappt mit dem Reisen ohne Geld. Und ja, habe mich dann wirklich leiten lassen von den Menschen.
Ich stelle mir vor, als du mit der Idee um die Ecke kamst, dass ganz viele Leute gesagt haben, jetzt stimmt was nicht.
Genau, ja.
Und wenn so die ganze Welt gegen einen wettet, ja, dass man sich trotzdem eben nicht davon abhalten lassen sollte, seine Träume umzusetzen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Und ich habe den Traum, nach Tibet zu gehen, lange für mich behalten, bis ich den Mut hatte, das den ersten Menschen in meiner Umgebung mitzuteilen, aus Angst vor deren Reaktion. Weil die nämlich sagen, ja, aber bist du jetzt total bekloppt, jetzt bist du einmal den Jakobsweg gelaufen, weil jetzt denkst du, du kannst dann nach Tibet latschen, also stellst du dir das vor, 13.000 Kilometer durch 13 Länder, du kennst kein Land davon, tatsächlich. Ich war noch nie in Rumänien, Bulgarien, Türkei, was da alles noch kommt. Alles Länder, die ich noch nie zuvor bereist habe. Wie soll das gehen? Und ich hatte darauf keine Antwort.
Und was war der Moment, in dem du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich muss damit rausgehen, ich muss das jemandem erzählen?
Also die erste Person, der es erzählt habe, war meine Mutter. Sie hatte mich mal hier besucht und dann habe ich sie dann nach 14 Tagen wieder zum Flughafen zurückgebracht. Und dann sind wir am Flughafen an so einem Buchgeschäft vorbeigelaufen. Da war so eine Weltkarte im Schaufenster ausgestellt. Und da habe ich dann mal so vorsichtig mit dem Finger auf Tibet gezeigt und habe ihr gesagt, Mama, schau mal, da laufe ich hin. Und alles, was sie sagt, ja, passt schon, ist okay. Wo müssen wir denn jetzt hin, welches geht? Sie hat das zwar gehört, aber irgendwie war das bei ihr da rein und im anderen Ohr wieder raus. Ich habe dann aber mein Ziel weiter verfolgt, dann so mal bei Google ein bisschen nachgeschaut, gibt es Menschen, die schon mal so lange Strecken gelaufen sind, habe ich Beweise gefunden. Es gibt viele Menschen, die schon sehr, sehr weit gewandert sind. Und es gibt auch Menschen, die ohne Geld gereist sind. Viele, viele habe ich dann gefunden. Und habe die angeschrieben, habe die gefragt, wie habt ihr das gemacht, wie habt ihr eure Routen geplant und habt ihr Tipps für mich? Und je mehr ich mich mit diesen Menschen beschäftigt habe und von denen lernen konnte, umso realistischer wurde dieser Traum für mich. Es war dann kein Traum mehr. Ich habe irgendwann echt begriffen, das ist möglich, so weit zu Fuß und ohne Geld zu reisen. Es war nicht mehr so ein, ja, irgendwann 2012 mache ich das mal, sondern nee, das ist echt realisierbar. Es gibt Menschen, die das schon geschafft haben und das heißt noch lange nicht, dass es bei mir funktioniert, aber es gibt Beweise, dass es nicht ganz unmöglich ist.
Ist es so eine konstante Erkenntnis, dass wenn man jemanden fragt, ja, in einer Situation, wo man eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man seinen Plan umsetzen soll, dass mehr Leute einen unterstützen, als man sich vielleicht erstmal vorstellen kann?
Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich werde den Moment nicht vergessen, wo ich mir in München hier einen Vortrag angeschaut habe von jemandem, der mit dem Fahrrad bis nach Singapur gefahren ist, irgendwie auch so 14.000 Kilometer mit dem Rad von München aus. Und den habe ich eben nach dem Vortrag angesprochen, ob er mir ein paar Tipps geben kann. Und er war so der Erste, der dann gesagt hat, wow, cool, du hast auch so einen Plan, hast da eine Reise vor. Ja. Wo vorher alle gesagt haben, ja, wie soll das gehen? Und er war der Erste, der so Zuspruch, mit dem ich Zuspruch bekommen habe. Das war so, wow, cool, solche Menschen gibt es auch. Und dann habe ich mich halt versucht, mehr mit solchen Menschen zu umgeben, die halt meinem Traum gegenüber positiv gestimmt sind, die mich unterstützen, wenigstens mental, dass sie sagen, ja, tolle Sache, mach das, bleib da dran. Und nicht so, eher so, wie soll das denn gehen, wie stellst du das vor, und mir da so ein bisschen im Zweifeln waren. Weil das war am Anfang noch was sehr, sehr Zartes. Ich war mir da selber noch nicht sicher. Ne? Genau, richtig. Mhm. Und wenn ich da jetzt, also so meine Vorstellung, wenn ich jetzt meinen Freunden davon erzähle und die sagen, ja, also pff, haut doch nicht hin, nach spätestens 3 Tagen bist du wieder da ohne Geld, wie soll denn das funktionieren, dass ich da halt zurückgerudert wäre und sage, ja, ja, ihr habt recht und lieber Job und an dem festhalten, was ich habe.
Das heißt auch bewusst sich zu überlegen, mit welchen Menschen umgibt man sich. Das heißt nicht gegen die zu gehen, die die Idee oder den Traum nicht unterstützen, sondern einfach den Blick auf die zu wenden, die ein ähnliches Mindset haben, genau, und eher die Möglichkeit und die Chance sehen als das Problem.
Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich auch, weil es, wenn man sich so eine Linie vorstellt und sich, man steht an der Startlinie und man hat sein Ziel im Auge, dann denken ganz viele Menschen erstmal, was kann alles schief gehen? So, der Fall geht nach unten. Mhm. Und dann habe ich halt Menschen getroffen, die schon ähnliche Reisen gemacht haben und die haben mir dann erzählt, was alles Tolles passieren kann auf so einer Reise, wo ich gar nicht den Fokus drauf hatte. Ich habe mir Gedanken gemacht, oh mein Gott, was mache ich im Winter? Was mache ich, wenn ich meine Brille verliere, wenn das Handy abhanden kommt und. Habe immer so an die negativen Sachen gedacht und gar nicht so im Fokus gehabt, was alles Schönes passieren kann auf so einer Reise. Deswegen mache ich sie ja auch. Ich gehe ja nicht los, um mich da irgendwelchen Gefahren auszusetzen, sondern ich mache diese Reise ja, weil ich positiv und gestärkt da wiederkommen möchte. Und das für mich war es ganz, ganz wichtig, mich mit Menschen zu umgeben, die eben diese Erfahrung schon gemacht haben und mir von diesem Leuchten erzählt haben, was da halt auf so einer Reise auf mich wartet. Und dass ich den Mut hatte, auch da dran zu bleiben und das überhaupt auf mich nehme, dass ich mich da auf den Weg begebe.
Und dann hast du irgendwann immer mehr Menschen davon erzählt?
Genau, also meiner Mama dann und dann halt meinen Freunden und ich werde es auch nicht vergessen, wo ich meinem Chef davon erzählt habe, weil ich war halt Marathonläufer und so weiter und habe so 2-3 Marathons im Jahr gelaufen und als ich dem erzählt habe, ich gehe nach Tibet, seine erste Frage war, du gehst oder läufst du? Ja, also er hat gedacht, ich renne nach Tibet. Nee, ich wandere, also ganz, ganz langsam. Ah, okay. Da ist ihm so ein Stein von Herzen gefallen. Das fand er dann sogar schon irgendwo realistisch und sag ich, okay, ja. Und die haben mich dann sogar noch ausgestattet mit Ausrüstung, was auch für mich so ein großer Augenöffner war. In dem Moment, wo ich halt mit meinem Traum, wo ich mich getraut habe, nach außen zu gehen, haben sich Menschen gefunden, die das unterstützen wollten, die Idee cool fanden und mich irgendwie ja, mit Ausrüstung oder mit ja, da kenne ich jemanden da ganz über Nacht, wenn du da durch Salzburg kommst und dann schreibst du mich an und die ja versucht haben, irgendwie mich weiterzubringen.
Und wie bist du für dich damit umgegangen, wenn Menschen eine sehr große Skepsis deiner Idee gegenüber formuliert haben?
Es hat ja 3 Jahre gedauert, bis ich dann losgezogen bin, aus dem Grund, weil am Anfang ich halt ja nicht so viel, wuhu, tolle Idee, mach das, bekommen habe, sondern eher so, was bitteschön?
Ja.
Und dann habe ich nochmal überlegt, nochmal ein bisschen weiter gegoogelt und versucht, so viel Infos wie möglich ranzubekommen, bis ich in mir so weit gefestigt war, dass ich bei mir sein konnte und sage, ja, ich mach das, das musst du nicht gut finden und dass ich dann auch verstanden habe, das hat lange bei mir gedauert, wenn Menschen gesagt haben, ja, das geht doch nicht, dann meinen sie ja, dass es für diese Person nicht geht. Sie sprechen ja für sich selber. Sie können sich nicht vorstellen, dass das geht. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht schaffen kann. Und sie kennen mich ja überhaupt nicht. Wenig. Und das war für mich auch so ein langer Prozess, dass ich das kapiert habe. Dass nur weil jemand sagt, das geht doch nicht, dass er dann von sich spricht. Und ja, dass es mit mir nicht wirklich was zu tun hat.
Ja.
Das hat lange gedauert, bis ich über diese Hürde drüber weggekommen bin. Also ich habe nicht umsonst 3 Jahre gebraucht von 2009, wo ich den Jakobsweg gelaufen bin und das erste Mal die Idee hatte, den Traum Richtung Tibet, bis es dann 2012 wirklich losging. Ich war am Anfang noch ein Mensch, der sich schwer damit getan hat, Dinge anzunehmen. Bis ich irgendwann echt verstanden habe, dass die Menschen das gerne machen und dass es für sie ein ganz großes Geschenk ist, wenn ich es annehme. Dass ich in dem Moment was gebe, wenn ich was annehme. Wenn jemand, keine Ahnung, ja, mich auf einen Kaffee einlädt und ich früher gesagt habe, ja, nee, danke und passt schon alles. Und ich wäre weitergegangen, dann tue ich der Person keinen Gefallen, weil sie wollte mir ein Geschenk machen und ich nehme es nicht an. Ich lasse diese Person dann mit seinem Geschenk stehen und sie ist traurig dann darüber. Und wenn ich aber aus vollem Herzen sage, ja, danke schön für die Einladung, ich trinke gerne mit dir einen Kaffee. Oh, die freuen sich, dass sie mich kennenlernen durften, dass sie Teil meiner Geschichte sein durften und ja, dass sie mich ein Stück weitergebracht haben. Und
warum glaubst du, fällt es uns hier so schwer, solche Dinge anzunehmen?
Wenn ich jetzt für mich spreche, es liegt, glaube ich, irgendwo in den Wurzeln meiner Kindheit, dass ich halt keine Belastung sein wollte für meine Mama. Meine Mama war alleinerziehende Mutter von 3 Kindern und ich wollte immer das liebe, brave Kind sein und es ist mir schwer gefallen, mit meinen Wünschen und Bedürfnissen dazustehen, dass ich halt, keine Ahnung, eine Umarmung haben wollte oder ein Stück Schokolade oder ich wollte einfach nie irgendwie auffallen und wollte, dass meine Mama ihre Ruhe hat, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt und ich wollte sie nicht mit irgendwelchen Dingen belasten und habe mich dann auch schwer getan, von ihr Dinge anzunehmen, weil ich dachte, okay, das macht sie jetzt nur, weil sie irgendwie als Mutter verpflichtet ist, in einer gewissen Form ihrem Kind ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben und sich zu kümmern und habe immer so mit so einem skeptischen Blick dann, wenn sie mir irgendwie was geben wollte, warum macht sie das jetzt und kommt das jetzt von Herzen heraus oder macht sie das jetzt, weil sie denkt, das gerade machen zu müssen?
Wenn man lernt anzunehmen, da passieren ganz große Wunder und wenn man auch fragt, da passieren ganz große Wunder.
Ja, das waren schöne Erfahrungen, also ich gehe sehr, sehr gerne auf Menschen zu mittlerweile und frage sie nach dem Weg oder wenn ich mich irgendwo in der Stadt nicht auskenne, lasse ich gerne das Handy in der Tasche und frage, ob mir jemand ein gutes Kaffee empfehlen kann und dann speziell ältere Menschen frage ich sehr gerne und dann, dann fangen die Augen an zu leuchten und dann, ja, da kenne ich 2 Straßen weiter ein tolles Kaffee, da gehe ich mit meinem Mann seit 20 Jahren hin und dann, da ist es total gemütlich, gehe da hin und dann habe ich einen tollen Tipp und eine schöne Begegnung gehabt und ich habe der Dame tatsächlich einen Gefallen getan, in dem Moment, wo ich sie gefragt habe. Sie hat sich vielleicht auf eine gewisse Art hilfreich gefühlt oder wichtig vielleicht. Sie konnte mir helfen. Konnte
Freude
mir
einen Tipp hast geben. Du ja auf jeden Fall
Freude, gemacht. Freude, genau, ja. Richtig. Genau. Mhm. Und ja, ein schönes Gefühl, ja, einfach dagelassen.
Das hat ja auch was mit Verbindung zu Menschen zu tun. Und das ist auch sicherlich etwas, was du auf deiner Reise nochmal auf eine intensive Art und Weise gelernt hast. Wie nehme ich Verbindung zu jemandem auf?
War bei mir auch ein weiter Weg, so ein bisschen zu schauen, was passiert denn gerade bei mir, also wenn ich jetzt irgendwas Schönes sehe und das dann in Kontakt bringen. Mhm. Wenn ich an einem Haus vorbeigehe und ich sehe, keine Ahnung, der Garten ist sehr schön gemacht, und da ist gerade eine Frau oder ein Mann im Garten, dann einfach das bemerken und laut aussprechen, oh, sie haben aber einen schönen Garten. Und schon ist irgendwie ein Kontakt da und jemand fühlt sich vielleicht geehrt und danke für das Kompliment und schön, dass es dir aufgefallen ist. Und oh, warum machst du so einen großen Rucksack dabei und was machst du? Du gehst nach Tibet, ja, magst du dich kurz ausruhen? Sofort ist irgendwie eine Verbindung da. Mhm. Und oder wenn ich auf der Straße so jemanden sehe, der mir irgendwie, wo ich so einen Impuls habe, ich sollte diese Person ansprechen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war da gerade so der Impuls, ich sollte dich gerade ansprechen. Und genau so bringe ich es dann auch in Kontakt, dass ich sage, du, ich weiß gerade nicht warum, aber ich habe irgendwie den Impuls, gerade mit dir reden zu sollen, zu müssen. Und hi, ich bin der Stefan, jetzt gucken wir mal, was passiert.
Und jetzt bist du auf deiner Reise. Du wusstest immer nicht, wo du schläfst. Manchmal wurdest du von A nach B empfohlen. Mhm. Aber es gab auch viele Situationen, wo du nicht wusstest, wo schläfst du abends. Mhm. Wie bist du damit umgegangen?
War am Anfang eine große Belastung. Mhm. Da habe ich echt gemerkt, da war das Vorankommen wirklich schwer. Wenn ich am Morgen losgegangen bin und noch nicht wusste, wo ich am Ende des Tages schlafen werde, ist es mir am Anfang sehr schwer gefallen, leichten Fußes vorwärts zu gehen, weil was soll ich da? Warum gehe ich da hin? Da wartet keiner auf mich. Das ist kein schönes Gefühl. Ich habe dann einfach die Menschen, die mir entgegengekommen sind, wenn jemand mit dem Hund spazieren war, sofort angesprochen und einfach das gesagt, was ich mache. Ich mache gerade diese total verrückte Reise. Ich gehe von München nach Tibet zu Fuß und ohne Geld und ich suche heute Abend einen Schlafplatz. Hast du eine Idee, wo ich schlafen kann? Und da gab es viele Neins.
Wie geht man mit Ablehnung gut um?
Eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass niemand mich irgendwie beschimpft oder stehen gelassen hat. Also es hat niemand gesagt, ja, also wie ohne Geld reisen und dann, ja, sieh zu, dass du Land gewinnst, also weg von hier. Das ist mir nie passiert. Mhm. Was Menschen oft gesagt haben, ist, boah, krasse Reise und ich bewundere deinen Mut und tut mir leid, ich habe jetzt keine Idee, wo du schlafen kannst, bei uns geht es leider auch nicht und ich wünsche dir eine gute Reise. Also sowas gab es sehr, sehr oft. Mhm. Nein, auf eine sehr schöne Art. Und dann bin ich weitergezogen. Oder ich habe versucht, die Menschen in meine Lage zu versetzen. Stell dir mal vor, du reist ohne Geld. Wen würdest du in deinem Dorf fragen, wo du übernachten könntest? Und dann denken die Leute schon in einem größeren Kreis. Also ich habe da so meine Strategien entwickelt. Und dann hieß es so ganz oft, so der Klaus, der wohnt zwei Straßen weiter, der war schon in Nepal und der war schon da und da und da und da. Den würde ich mal fragen. Und dann, okay, habe ich einen Tipp. Und dann habe ich gesagt, hey Klaus, ich habe von Hannelore den Tipp bekommen, ich soll bei dir mal fragen und ich reise nach Tibet ohne Geld zu Fuß. Und hast du eine Idee, wo ich schlafen kann? Und nach 4-5 Mal Fragen spätestens hatte ich meistens einen Schlafplatz. Mhm. Ich hatte nie wirklich eine böse Ablehnung erfahren. Mhm. Das war schön tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre. Das hätte, glaube ich, hätte wehgetan. Ja.
Ich glaube, dass ganz viele im Alltag per se erstmal Angst haben vor einem Nein. Egal ob freundlich formuliert oder mit einer Aggression.
Wenn ich dann so das ganze Dorf durchgefragt hatte, Häuser links, Häuser rechts, und dann war ich am Ortsausgang wieder am Ende und ich hatte immer noch keinen Schlafplatz, dann bin ich da einfach stehen geblieben, habe mal so innerlich bis 10 gezählt und gedacht, okay, was machen wir jetzt? Ich habe jetzt noch keinen Schlafplatz, ich kann jetzt noch weitergehen, 5-6 Kilometer bis zum nächsten Dorf oder schauen wir nochmal. Und also so bei mir erstmal wieder ankommen, was ist jetzt gerade, wo stehe ich gerade? Und dann eine neue Entscheidung getroffen und so ein bisschen in einem entspannteren Modus reingehen schon mal. Und ganz oft kam dann in dem Moment irgendjemand auf dem Fahrrad vorbeigefahren und hat mich dann wieder angesprochen. Also, was machst du denn da? Kann ich dir irgendwie helfen? Und sage, ja, ich suche einen Schlafplatz. Ach ja, dann komm doch mit. Also, es ist verrückt, aber in dem Moment, wo ich entspannter war und nicht mehr so in dieses, oh, ich muss jetzt einen Schlafplatz finden, habe ich so, glaube ich, die Leute weggeschoben von mir. Mhm. Und in dem Moment, wo ich wieder entspannter war, sage, okay, es ist jetzt halt gerade so, ich habe jetzt noch keinen Schlafplatz. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, ich schlafe im Zelt.
Es gibt dieses Sprichwort, nichts zu brauchen, zieht alles an.
Ah, toll. Das war auch der Grund, warum ich dieses Zelt dabei hatte. Also ich hatte viele Sachen in meinem Rucksack dabei, die ich nicht oft gebraucht habe, aber sie haben mir so eine gedankliche Sicherheit gegeben, dass egal was passiert, ich habe immer die Möglichkeit, im Zelt zu schlafen. Mhm. Und das war mir wichtig, diese Sicherheit dabei zu haben. Weil dann bin ich nicht in diesem Modus gewesen, ich muss unbedingt einen Schlafplatz finden. Weil das, glaube ich, merken die Menschen, wenn man etwas muss. Dann bin ich nicht so entspannt. Ich habe auch viel Spott erfahren müssen, dass die Leute am ersten Tag gesagt haben, boah, 50 Kilometer, haha, jetzt bist du echt weit gekommen. Ja, also München, boah, schon 50 Kilometer am ersten Tag. Mhm. Und du willst bis nach Tibet, bist ja bis unterwegs, bis du 80 bist. Ja, okay, habe ich mir oft anhören müssen, aber am nächsten Tag waren es wieder 15 Kilometer und dann nochmal 15, dann nochmal 15. Und wenn man das so 4 Jahre lang durchzieht, dann kommt man irgendwann an seinem Ziel an, mit diesen kleinen Schritten. Und das ist halt dieses da losgehen, wo man gerade ist, wo ich gerade war, in einer Umgebung, wo ich mich auskenne, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und dann jeden Tag halt so ein Stückchen weit, Schritt für Schritt aus dieser gewohnten Umgebung raus hin zu etwas Neuem, wo ich mich nicht auskenne. Mhm. Aber eben in einem Tempo, dass es mir gut tut, dass ich Zeit habe, mich daran zu gewöhnen, da reinzuwachsen. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn ich meine Reise, so wie ich sie gemacht habe, ohne Geld nach Tibet, irgendwo in der Türkei angefangen hätte. Ich wäre da mit dem Zug oder mit dem Flugzeug hin, wäre da aus dem Flugzeug raus und hätte dann in der Türkei ohne Geld angefangen loszugehen. Ich wäre nach 2 Tagen wieder da gewesen. Ich spreche die Sprache nicht, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Kultur, mit den Gepflogenheiten dort. Es wäre mir zu viel auf einmal gewesen. Ich habe wie in der Schule. Mhm. 1. Klasse, dann kommt ein Abschlusstest. Wenn du den bestehst, kommst du in die nächste Klasse. Und wenn ich in der Türkei angefangen hätte, dann wäre ich von der 1. Klasse in die 5. Ich muss diesen Weg dazwischen, der muss gegangen werden.
Es gab aber tatsächlich auf deiner Reise auch Herausforderungen, wo du nicht genau wusstest, wie du die überwinden sollst. Und eine dieser Situationen war in Istanbul. Man darf die Brücke, die den europäischen und den asiatischen Teil der Stadt verbindet, nicht zu Fuß überqueren. Ja. Und an dieser Stelle hätte eigentlich deine Reise enden können. Wie bist du damit umgegangen und was hast du eigentlich daraus gelernt?
Also ich habe zum ersten Mal von diesem Problem in Budapest erfahren. Da habe ich jemanden kennengelernt, der mir davon erzählt hat, dass es eben in Istanbul nicht möglich ist, diese Brücken zu überqueren. Und von da an wurde ich sehr langsam auf meiner Reise, weil ich hatte es nicht mehr so eilig, irgendwie dahin zu kommen, weil da warteten Probleme auf mich. Und ich habe so die Eigenschaft, Probleme gerne so vor mir hinzuschieben. Und warum soll ich dem Problem entgegengehen? Ja, widerstrebt sich. Genau, und dann kam eben der Tag, wo ich dann in Istanbul angekommen bin und mich eben diesem Problem stellen musste. Und es gibt einfach keinen Weg zu Fuß oben drüber. Polizei sagt, nee, du musst die Fähre nehmen oder du fährst mit dem Bus auf die andere Seite. Und dann habe ich versucht, mit dem Bürgermeister zu sprechen und der fand die Idee auch total klasse. Also bis nach Tibet zu laufen, Daumen hoch, aber über die Brücke, nee, tut mir leid, konnte mir keine Genehmigung geben.
Du hast auch medial ganz schön Unterstützung bekommen, ne? Also es wurde intensiv berichtet.
Genau, viele Medien sind halt auf mich aufmerksam geworden von meiner Reise. Und das habe ich mir dann irgendwann zunutze gemacht, dass ich aktiv auf die Medien zugegangen bin, in der Hoffnung, dass irgendjemand mir so eine Sondergenehmigung geben kann, dass ich über die Brücke drüber laufen darf. Und hat auch nicht geklappt. Aber dann hat irgendeiner dieser Journalisten mich auf einen Artikel aufmerksam gemacht, denn nämlich 2 Wochen vorher ist ein Tunnel so weit fertig geworden, dass man jetzt endlich mal durchlaufen kann. Und der Tunnel war schon seit 7 oder 8 Jahren im Bau und da gab es immer wieder Verzögerungen. Aber jetzt ist er eben so weit dicht, dass man eben durchlaufen konnte. Und zu meinem Glück hatte der viele Freunde, die damit beteiligt sind an dem Tunnel, und die haben mir dann erlaubt, durch den Tunnel durchgehen zu dürfen. Und dann war ich der erste Tourist, der durch diesen halbfertigen Tunnel da auf die andere Seite durfte, zu Fuß, unten durch, in 70 Meter Tiefe. Und das war für mich eine ganz große Lektion, weil, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich etwas ganz fest will, dann klappt es überhaupt nicht. Ich wollte unbedingt zu Fuß über diese Brücken, hat keinen Weg, gibt's nicht. Ich habe 3 Wochen lang gesucht, 3 Wochen hing ich da fest. Und Istanbul, ich mag überhaupt keine großen Städte. Ich wollte da eigentlich nur schnell rein und ganz schnell wieder raus, weil ich mochte diese kleinen Dörfer, wo ich halt unterwegs war.
Ja, die Türkei hat sie eigentlich angetan, ne? Aber Istanbul
tolles Land, auch ja. Rumänien und so weiter, die ganz kleinen Dörfer zwischen diesen großen Städten, da halte ich mich gerne auf. Aber Istanbul wollte ich einfach nur schnell wieder weg und es ging einfach nicht, es gab keinen Weg. Und ich war so drauf fixiert, eben einen Weg oben rüber zu finden. Und ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass es da einen Weg unten, also woher sollte ich das wissen? Und in der Zeit, wo ich einen Weg weiter gesucht habe, brauchte ich einen Schlafplatz und ich brauchte was zu essen. Und dadurch kam ich dann auf die Idee, ich muss Geld verdienen. Habe ich mich dann mit einem Schild in die Fußgängerzone gestellt, wo drauf stand, Umarmung 1 Euro oder 1 Türkisch Lira. Und das war ein Spaß, weil ich hätte nie gedacht, dass mich Menschen ansprechen oder Geld dafür geben, dass sie mir eine Umarmung geben dürfen. Mhm. Und es sind sehr, sehr viele Menschen auf mich zugekommen und die haben sich dafür interessiert, was ich denn da mache, warum ich Geld nehme für Umarmungen und warum ich so einen großen Rucksack dabei habe. Und dann habe ich eben denen meine Geschichte erzählt. Und dann haben sie mir Geld in den Hut reingeschmissen und dann noch mich mitgenommen, dass ich da bei denen übernachten konnte. Mhm. Und dann hatte ich für 3 Wochen lang jeden Tag woanders einen Schlafplatz. Mhm. Und die Menschen, die mich dann eingeladen haben, in Istanbul zum Übernachten, die kannten wiederum ganz, ganz viele andere Menschen. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, wenn du dann in der Türkei in der Stadt bist, in der Stadt, da haben wir Freunde, Familie, Bekannte, dann kannst du da übernachten. Mhm. Und letztendlich durch das Problem, dass ich 3 Wochen in Istanbul festhing, hatte ich dann Übernachtungsmöglichkeiten für mehrere Monate im Voraus.
Wahnsinn.
Dieses Problem mit dem Tunnel oder mit der Brücke war letztendlich wieder ein ganz großes Geschenk, was ich nicht sehen wollte.
Ja.
Es war notwendig, dass ich da eben 3 Wochen festhänge, um eben dann wirklich Übernachtungsmöglichkeiten in der ganzen Türkei dann später zu haben. Und ich bin dann so bestärkt aus dieser Situation herausgegangen, weil ich habe einen Weg gefunden, den es eigentlich gar nicht gibt. Ich bin mit trockenen Füßen dann nach Asien eingewandert.
Mhm. Aber genau deshalb habe ich eigentlich diese Geschichte auch rausgesucht, weil sie für mich 2 Sachen eben zeigt. Also einmal, es gibt 2 Wege nach Rom oder mehrere Wege nach Rom. Also du warst der festen Überzeugung, es gäbe nur die Möglichkeit über die Brücke. Ja. Gleichzeitig konntest du zu Fuß nicht rüber. Und du warst erstmal der Überzeugung, okay, das ist das Ende meiner Reise oder könnte das Ende meiner Reise sein. Mhm. Trotzdem aber entschlossen, eine Lösung zu finden. Aber dass die Lösung eben manchmal genau da liegt, wo wir sie nie vermuten würden. Das ist das eine. Und das andere eben, das, was wir manchmal als Ungutes an der Situation betrachten, auf anderer Ebene genau unser Glück sein kann.
Also ich habe da eine Frage für mich rausgenommen. Also zuerst habe ich mich gefragt, warum muss mir das passieren? Jetzt bin ich schon so weit gekommen und jetzt geht es ja ums Verrecken nicht weiter. Warum? Ich will doch weiter. Aus der Reise habe ich dann diese Wozu-Frage genommen. Mhm. Also wozu passiert mir das? Was ist da gerade gut darin? Wo ist dieses Geschenk? Also ich habe noch viele weitere Probleme auf meiner Reise lösen dürfen und immer wieder war ein Geschenk da drin, was ich am Anfang nicht sehen wollte. Und was mir auch jetzt immer noch schwerfällt, wenn ich so ein Problem vorgesetzt bekomme, mir oft diese Wozu-Frage zu stellen. Aber ich weiß tatsächlich aus Erfahrung, dass da ein Geschenk drin ist. Und das gilt es irgendwo zu entdecken.
Ja, ich glaube, dass jeder, der jetzt zuhört, mindestens eine, wenn nicht sogar unzählige Situationen benennen kann, wo er sagt, ey, ich erinnere mich, damals habe ich irgendwie geflucht wie ein Rohrspatz oder Rotz und Wasser geheult, weil ich dachte, was für eine beschissene Lebenssituation. Und einige Zeit später hat es mich genau dahin gebracht, wo ich hin sollte und auch einen riesengroßen Wachstum erlaubt.
Ich glaube auch, dass es halt das, was es da in der Situation zu lernen gibt, dass uns das als Mensch bestärkt, um im späteren Leben mit ähnlichen Situationen besser zurechtzukommen. Das bereitet uns auf irgendwas vor.
Wie hat dich die Reise overall verändert?
Ist schwer zu sagen. Also dieses Langsamreisen hat den einen Vorteil, dass alle Veränderungen sehr langsam vonstatten gehen und dass man langsam in die Reise hereinwächst. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, hat es auch den Nachteil, dass mir die Veränderungen während der Reise gar nicht so auffallen, sondern erst dann, wenn ich zurückblicke, wie war ich dann am Anfang vor meiner Reise, also wenn ich einen großen gedanklichen Schritt zurückmache. Und wenn ich jetzt an den Stefan denke, an den Stefan von 2012, also ich war bei weitem nicht so redegewandt oder extrovertiert oder ich habe mich sehr schwer getan, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, ich bin der Stefan und ich mache diese total verrückte Reise nach Tibet und na, wäre doch schön, mit dir einen Kaffee zu trinken. So ein Mensch war ich nicht. Oder dass ich mich vor mehreren hundert Menschen hinstelle und einen Bildervortrag mache oder Lesungen und so weiter. Mit Ablehnung umzugehen, habe ich auch gelernt. Das halt Nein, ich sterbe nicht, wenn ich mal ein Nein bekomme. Das ist also auch ein Nein kann was Schönes haben, weil dann bringt es mich näher dahin, wo ich hingehöre. Also wenn ich in einem Dorf mehrere Neins bekommen habe, dann bin ich immer näher zu dem Punkt gekommen, wo ich erwartet wurde tatsächlich. Denn
ein Nein für etwas ist ein Ja für was anderes.
Klingt so abgedroschen, aber irgendwo stimmt. So, ja. Ja. So ist wirklich eine Erfahrung, die ich machen durfte. Das ist halt, wenn ich stand im Regen, nass bis auf die Haut und vor einem Haus und hinter mir, also hinter verschlossener Tür, ist ein Mann, der zieht die Gardine weg und schüttet nur den Kopf und lässt mich nicht rein. Das ist nicht dein Ernst. Lass mich rein. Ich bin nass, ich bin kalt, ich will mich irgendwo unterstellen. Also zeig mir dann, gib mir mit dem Finger zu verstehen, nee, geh. Sieh zu, dass du irgendwie weiterkommst. Das kann nicht sein. Ja. Und dann gehe ich eben zwei Häuser weiter und dann klingel ich da und ich habe den Finger noch nicht mehr von der Klinge runter. Dann macht eine Frau die Tür auf und steht schon mit dem Handtuch da, weil sie mich da schon halt die Straße runterkommen sehen. Da durfte ich mich ausziehen und sie hat mir einen Kaffee gebracht und dann war da im nächsten Zimmer die Geburtstagsfeier, weil die Tochter hatte gerade ihren 11. Geburtstag. Dann bin ich da in eine Geburtstagsparty reingelaufen und dann gab es da Kuchen und alles und ich war quasi das Geburtstagsgeschenk und da hat man auf mich gewartet. Und so oft, so diese Tiefpunkte der Reise oder im Leben, glaube ich, sind ganz nah an den schönen Momenten und wir brauchen beides. Ich hätte diesen Kaffee und dieses Handtuch und den Geburtstagskuchen wahrscheinlich nicht so geschätzt, leider, wenn ich nicht vorher diese blöde Ablehnung erfahren hätte. Es gehört einfach dazu, so schmerzhaft das auch ist. Und das ist auch etwas, an das ich mich immer wieder erinnern muss. Das ist halt aus einem guten Grund passiert. Ich glaube, da meint jemand gut mit uns.
Heißt das auch, dass durch die Reise du mehr Vertrauen ins Leben in der Gesamtheit entwickeln konntest?
Vertrauen ist ein guter Punkt, weil am Anfang der Reise hatte ich ein ganz, ganz hohes Gottvertrauen. Lass mal losgehen und gucken, was passiert. Das wird schon irgendwie. Wie? Keine Ahnung, lass mal loslaufen. Und im Laufe der Reise ist dieses Gottvertrauen irgendwie zu Selbstvertrauen geworden. Weil ich habe gemerkt, ich bin irgendwie derjenige, der diese Probleme lösen kann. Nicht immer alleine. Ich habe von vielen Seiten Unterstützung bekommen, aber gehen tue ich den Weg. Und irgendwie bin ich zu einem Menschen geworden, der Menschen anzieht. Und irgendwie habe ich immer wieder eine Lösung gefunden, um weiterzukommen. Mhm. Manchmal hat es länger gedauert, manchmal ging es schneller, aber es ging immer irgendwie weiter. Und da ist dann so ein Selbstvertrauen daraus entstanden, dass ich einen Weg finde, um weiterzukommen. Ja, und es macht auch so ein Stück weit gelassener.
Was ist die schönste und überraschendste Begegnung auf dieser Reise gewesen?
Es gab so viele schöne und überraschende Begegnungen. Also ich habe ja in den 4 Jahren, die ich unterwegs war, nur 12 Mal im Zelt geschlafen. Also ich hatte ein Zelt dabei und ich habe 12 Mal drin geschlafen. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit bei Menschen verbracht und durfte teilhaben an deren Leben, an deren Alltag. Und habe so oft so viel Herzlichkeit erfahren und war Teil der Familie. Und das hat sich angefühlt, als würden die, oder als würden wir uns schon ewig kennen, als würde ich dazugehören. Und da jetzt einzelne Begegnungen rauszunehmen, das ist schwer.
Meinst du, dass Zeit mit Menschen das Kostbarste ist?
Zumindest glaube ich, dass es, also ich habe es vorher auf jeden Fall unterschätzt, wie kostbar es ist. Und das, manchmal tut es mir weh, wenn ich so in öffentlichen Verkehrsmitteln reise und alle so auf ihre Handys schauen und die Menschen um sich herum so als selbstverständlich ansehen und dass es halt selbstverständlich ist, dass wir miteinander kommunizieren können. Aber das ist es nicht. Geh mal nach Rumänien, geh mal in den Iran, geh mal nach irgendwo hin, in irgendein Land, wo du die Sprache nicht sprichst und alle sprechen irgendwas und du hast keine Ahnung, was die da reden und du hast nicht die Möglichkeit, mit den Menschen neben dir zu kommunizieren. Also zumindest nicht verbal. Es ist nicht selbstverständlich.
Könntest du aber trotzdem so 3 Highlights nennen? So die schönsten und random.
Also das erste Mal, dass ich erfahren konnte, dass da irgendjemand Höheres am Werk ist, das war in Österreich. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, aber ich bin in ein Dorf reingelaufen, ich habe die Augen zugemacht, ich habe auf irgendein Haus gezeigt, bin dahin, habe da geklingelt. Und da macht eine ältere Dame auf und wortwörtlich, sie sagt, das ist jetzt echt komisch, dass du da bist, weil ich mache jeden Tag 2 Klöße, einen für meinen Mann, einen für mich. Und heute aus irgendeinem Grund habe ich 3 Klöße gemacht. Und jetzt stehst du vorm Haus, und jetzt magst du reinkommen.
Also, toll.
Da hat man auf mich gewartet. Und solche Begegnungen kann ich am Band erzählen über die 4 Jahre hinweg, dass ich irgendwo erwartet wurde. Und sprichwörtlich in der Türkei oder im Iran auch, hat mir mal jemand erzählt, dass jemand von mir geträumt hat, ein paar Tage vorher. Ob er jetzt von mir, Stefan, geträumt hat oder von einem Reisenden, der zu ihm ins Haus kommt, das habe ich nicht ganz verstanden, weil die Sprache war dann nicht so eindeutig, aber er hat auf jeden Fall geträumt, dass ein Gast in sein Haus kommt und der hat echt auf mich gewartet. Ich musste nichts sagen, ich stand vor dem Haus, er hat die Tür aufgemacht und komm rein. Ich dachte mir, willst du nicht mehr erstmal hören, wer ich bin und was ich... Ja. Ja, komm.
Toll.
Schön. Komisch. Und ja, wo ich dann halt dachte, dass ich mittlerweile ganz gut annehmen kann, dass man mir einen Schlafplatz gibt und was zu essen. Und im Gegenzug habe ich halt versucht, im Haushalt so ein bisschen zu unterstützen, wenn es irgendwas zu reparieren gab oder im Garten oder ich habe Holz gehackt oder habe halt immer versucht, irgendwie mich nützlich zu machen. Und dann war ich aber mal in der Türkei in einem Dorf, wo das nicht gewünscht war, dass ich irgendwas mithelfe, wo meine einzige Aufgabe war, da zu sein und nichts zu tun und mich einfach nur von allen Seiten bedienen zu lassen. Ich wollte dann den Teller in die Küche bringen. Nee. Hat er mir gleich gesagt, hier sitzen bleiben, du musst dir gar nichts machen. Und dann war das Essen fertig und dachte ich, okay, gut, jetzt gehen wir dann gleich schlafen. Und dann wurde der Tisch beiseite getragen und dann kam der Mann mit einer Schüssel mit heißem Wasser rein und hat die so vor mich hingestellt. Und dann, okay, was passiert jetzt? Und dann fängt er an, sich vor mich hinzukneben, mir die Socken auszuziehen und dann wäscht er mir die Füße. Und er war Imam, also so eine Art Priester in der Türkei. Ja. Und das war für mich so ein demütiger Moment. Ich habe gesagt, steh auf. Also ich Füße kann ich mir doch alleine waschen. Also wer bin ich, dass mir ein heiliger Mensch irgendwo da die Füße wäscht? Und das war für ihn die größte Ehre, mir da die Füße zu waschen. Und er hat echt gesagt, also hat mir auch zu verstehen gegeben, wenn, also er hat mich als von Gott geschickt, so Art. Das Gast, ich wurde von Gott geschickt, dass ich in seinem Haus da übernachte. Und das war nochmal eine ganz andere Liga, ja, von annehmen können. Und dass ich ihm damit echt einen Gefallen getan habe. Das ist.
Ja, eine Freude bereitet hast.
Freude bereitet, ja, genau. Dass es für ihn eine Ehre war.
ist halt total fremd erstmal. Aber wie schön, dass du immer wieder in den unterschiedlichsten Ländern dich auf solche Situationen eingelassen hast. Du hast auf deiner Reise ja auch unterrichtet.
Also das erste Mal, dass ich in der Schule war, das war in Ungarn. Aber da bin ich nämlich zu einem, durfte ich bei einem Pfarrer übernachten. Und in Ungarn ist Deutsch die erste Fremdsprache. Mhm. Aber sein Deutsch war nicht so gut, dass er alles verstehen konnte, was ich ihm so erzählt habe. Ich habe ihm von meinen Erfahrungen erzählt, der letzten Tage und Wochen. Und dann war er irgendwann so verzweifelt und hat die Deutschlehrerin angerufen. Sie kam dann dazu und hat für ihn übersetzt. Wir haben gemeinsam Abendbrot gegessen und irgendwann sagt sie, ja, komm mal am nächsten Tag mit in die Schule und erzähl den Kindern mal im Unterricht von deiner Reise. Und wie ich dann den Kindern so erzähle, gehen dann so die ersten Hände hoch und dann fragt mich ein Mädchen, Moment mal, wenn du jetzt deinen Job gekündigt hast und deine Wohnung aufgelöst hast, wo wohnt denn deine Familie, deine Mutter, deine Geschwister, wo leben die denn? Und ich habe die Frage lange Zeit nicht verstanden, weil ich war noch nicht so lange in Ungarn unterwegs. Ich habe halt gesagt, ja, die haben halt ihre eigenen Wohnungen und wohnen halt zur Miete. Meine Schwester in Halle, mein Bruder in Köln, meine Mama da in der Nähe von Magdeburg. Okay. Und später habe ich dann ein bisschen mehr Einblick in die Kultur von Ungarn bekommen und habe gesehen, dass die ganze Familie meistens ein Leben lang zusammenbleibt. Die wohnen in einem Haus. Von der jüngsten Nichte bis zum Uropa. Mehrere Generationen. Und die bleiben da auch ein Leben lang zusammen. Da ist es noch nicht so gang und gäbe, dass die Kinder, wenn sie 18 sind, ausziehen, dann irgendwo zum Studieren hingehen und weit weg in die Städte, sondern die bleiben da ein Leben lang in einem Haus zusammen. Und so haben halt Kinder meistens sehr, ja, direkte Fragen gestellt und wie geht das Reisen ohne Geld und darfst du überhaupt bei fremden Menschen übernachten? solche Sachen. Klar, wo wäschst du deine Wäsche, wie lädst du dein Handy auf? Und ja. Das ist halt, glaube ich, wenn Menschen oder Kinder auch hören, jemand geht von A eine weite Strecke nach B, was da so für Vorstellungen in den Köpfen passieren und wie meine Reise real aussieht, weil ich habe aus meiner Sicht nach nichts Extremes gemacht. Ich bin von einem Dorf zum nächsten und alle 6, 7, 8, sagen wir alle 10 Kilometer kommt ein Dorf und da leben Menschen und da habe ich übernachtet meistens. Und da gibt es eine Steckdose und da kann man Wäsche waschen und da gibt es auch was zu essen und da gibt es Wasser aus dem Wasserhahn. Und das, glaube ich, in den Köpfen noch so drin ist, so dieses vielleicht sich durchkämpfen müssen irgendwie. Ich muss das alleine schaffen, weil so war ja auch meine Denke. Ich habe ja auch gedacht, ich gehe 2 Jahre lang von München nach Tibet und werde 2 Jahre lang jede Nacht im Zelt schlafen müssen. Und ich habe die Rechnung nicht mit diesen Menschen gemacht, die auf der Welt leben und dass ich halt irgendwo eingeladen werde. Das war bei mir auch nicht drin. Und das war dann das, was ich teilen konnte mit den Menschen oder mit den Kindern, dass ich halt immer wieder in jedem Land so schöne Erfahrungen gemacht habe und dass die Menschen interessiert sind an mir, an meiner Geschichte und mich weiterbringen wollten, mich unterstützen wollten.
Ja, und vielleicht auch dem einen oder anderen vermittelt hast, dass wenn jemand sagt, das ist unmöglich, heißt das nicht, dass es unmöglich ist.
Genau, und ich habe halt auch immer wieder gefragt, wie weit der Weg von der Schule zu Ihnen nach Hause ist. So, oder wer ist dann schon mal 1 Kilometer gelaufen? Das sind alle Arme oben. Wer ist schon mal 5 Kilometer gelaufen? Dann sind ein paar weniger Arme oben und 10 Kilometer. Und dann gehen halt immer weniger Arme hoch. Und wenn ich sage, so 20 Kilometer, wer ist schon mal 20 Kilometer gelaufen? Dann sind noch 2, 3 Arme oben. Und stellt euch vor, das mache ich jeden Tag. Und das kann sich halt schon jeder so ein bisschen vorstellen. Wow, krass, 20 Kilometer. Wenn man das halt über eine längere Zeit lang macht, dann kann man damit echt große Strecken zurücklegen. Das ist nichts Extremes, wie ich finde.
Wenn du ein Schulfach einführen dürftest in der Schule, welches wäre das?
Kommunikation. Das ging jetzt sehr schnell. Die Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen, ohne technische Unterstützung. Kommunizieren mit, ja, sei es jetzt Gestik, Mimik oder einfach, wie gehe ich mit Menschen in Verbindung?
Wie gehe ich auf sie ein?
Ja. Mhm. Genau.
Glaubst du an die Idee des Bereuens?
Also mein erster Impuls war zu sagen, ja, ich glaube an das Bereuen. Und dann im zweiten habe ich dann so einen Widerstand gemerkt, wo ich dann sage, nee, ist eigentlich Quatsch. Weil, um nochmal dieses Beispiel von Istanbul mit der Brücke zu nehmen. Ja, es gibt ein Bereuen, wo ich mir sage, das hätte ich ja vorher wissen sollen, hätte ich planen können, dann hätte ich halt meine Route anders gelegt, wäre ich irgendwie über Russland, über die Ukraine, Richtung Tadschikistan, was da alles kommt, hätte ich die Route genommen. Wo ich mir gesagt habe, das hätte ich planen müssen. Das bereue ich, dass ich da nicht besser geplant hätte. Aber dann bereue ich es auch wieder nicht, weil dadurch, dass dieses Problem aufgetaucht ist, haben sich so viele schöne Dinge ergeben. Also es hatte einen Grund, warum ich dieses Problem vorgesetzt bekommen hatte. Und ich glaube auch, dass wir nur diese Probleme gestellt bekommen, die wir auch lösen können. Mhm. Glaube ich fest dran.
Schön. Was würde der Stefan von heute dem Stefan von vor der Reise als Rat mitgeben?
Ich würde versuchen, ihn erstmal abzuholen, dass ich halt sage, dass die Ängste, die der Stefan hatte, durchaus berechtigt sind und die mich ja auch vorsichtig gemacht haben und halt gezwungen haben, mich ein bisschen auf diese Reise vorzubereiten. Und dass es sich aber trotzdem lohnt, loszugehen. Auch wenn dann noch Sachen sind, die nicht geklärt sind, im Vertrauen zu sein, dass sich diese Sachen auf dem Weg klären werden. Und das braucht Vertrauen. Und das ist, glaube ich, auch die Definition von Abenteuer, etwas anzufangen, ohne zu wissen, wie die Geschichte am Ende ausgehen wird. Die Ängste, die ich hatte, waren alle berechtigt. Und trotzdem im Mut zu sprechen, mach dich auf den Weg, es lohnt sich.
Den Ängsten nicht zuzuhören, sondern dem Vertrauen.
Schon zuzuhören und sie auch wahrzunehmen und sie nicht zu übergehen und nicht, oh, ich mache das jetzt aber trotzdem. Und durchaus die Angst mitnehmen und auch anhören. Ich war trotzdem im Vertrauen und meine Neugier war der Antrieb. Ich wollte trotzdem wissen, was kommt auf mich zu, und die Neugier war der Antrieb, das trotzdem zu machen, obwohl die Ängste da waren. Und auch wenn ich nach 2 Wochen wieder zurückgekehrt wäre, also allein diese 3 Jahre Vorbereitung, dass ich so viele Leute kontaktiert habe, mich mit denen ausgetauscht habe, wie haben die das gemacht, und die ganzen Bürgermeister, die ich angeschrieben hatte, die Glot oder mein Sponsor, dass ich die Ausrüstung bekommen habe. Bevor ich überhaupt losgegangen bin, sind so viele tolle Sachen passiert. Dann hat auch noch Globetrotter 2.500 Euro gespendet für ein Projekt in Tibet, wo ich dann hin bin. Und da bin ich noch keinen Meter gelaufen. Und es sind schon so viele schöne Dinge passiert. Nur allein deswegen, weil ich mich irgendwie auf die Reise vorbereitet habe. Und wenn ich nach 2 Wochen wiedergekehrt wäre, wäre doof gewesen, aber ich bin weitergekommen als wenn ich es nie gemacht hätte. Und dieses Losgehen, da möchte ich jeden dazu ermutigen, macht euch auf den Weg und guckt, was passiert. Und meine Reise war für 2 Jahre geplant, am Ende war ich 4 Jahre unterwegs, aber ich bin angekommen und man kann die Richtung und die Vorgehensweise unterwegs ändern, aber irgendwie trotzdem weiter versuchen, wie komme ich dahin, wo ich hin will. Da dranbleiben und unterwegs Spaß haben, es darf auch Spaß machen. Ich habe die Reise oder ich sehe die Reise wie so ein Buch, wo halt auf jeder Seite immer Spannendes steht und ich will wissen, wie geht die Geschichte weiter, was kommt da als Nächstes. Und ich wusste aber genau, wenn ich in Tibet angekommen bin, dann ist dieses Buch erstmal zu Ende. Und was dann? Was mache ich dann, wenn ich in Tibet angekommen bin? Wie wird das ankommen? Weil ich hatte ja jetzt 4 Jahre lang Zeit, mir auszumalen, wie das so sein wird, wenn ich endlich dort auf dem großen Platz in Lhasa ankomme. Und so sehr ich mir diesen Moment herbeigewünscht habe, so sehr habe ich ihn auch befürchtet, weil ich wusste nicht, wie geht es danach weiter. Und bin dann tatsächlich erstmal in so ein Loch gefallen, weil ich wusste dann erstmal nichts mit mir anzufangen. 4 Jahre unterwegs und alle Veränderungen sind sehr langsam vonstatten gegangen. Und auf einmal bin ich dann bei Anna dann nach Hause zurück, war nach 3 Wochen wieder zu Hause, es ging mir viel zu schnell. War ich dann nach 3 Wochen wieder bei meiner Mama vor der Haustür.
Mit dem LKW-Fahrer
bist du? Ich bin viel mit LKWs zurückgetrampt, genau. Und mir ist dann zu Hause echt die Decke auf den Kopf gefallen. Ich wusste nichts mit mir anzufangen. Es hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt, in den Job wieder zurückzugehen und so tun, als wäre nichts gewesen. Und ich wollte auch Zeit haben, um für mich mal die Reise zu verarbeiten, um zu verstehen, was ich die letzten 4 Jahre überhaupt alles gemacht habe, was ich erlebt habe. Und dann war es für mich leicht, wieder in diese Komfortzone des Reisens zurückzugehen. Weil reisen kann ich mittlerweile. Ich weiß, wie ich auf Menschen zugehe, wie ich einen Job finde, wie ich Geld verdienen kann, wie ich Schlafplatz finde und so weiter. Und dann habe ich den Rucksack wieder gepackt und wieder losgezogen. Bin dann nochmal den Jakobsweg gelaufen, allerdings von zu Hause aus. 3000 Kilometer war ich dann nochmal 8 Monate unterwegs. Und da habe ich dann was verstanden, nämlich, dass ich tatsächlich noch nicht den Mut hatte, um hier wieder aufzuschlagen in Deutschland. Weil als ich 2012 losgelaufen bin nach Tibet, habe ich meine Komfortzone verlassen. Ich habe Job gekündigt, Wohnung aufgelöst und bin los, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt. Und nachdem ich 4 Jahre nach Tibet unterwegs war, dann nochmal ein Jahr Richtung Spanien, habe ich mir eine neue Komfortzone aufgebaut, Reisen. Mhm. Und jetzt hat mir echt der Mut gefehlt, diese neu aufgebaute Komfortzone wieder zu verlassen und dann hier wieder aufzuschlagen, nur mit dem Rucksack. Mhm. Weil sonst mehr hatte ich nicht. Ich hatte keinen Job, ich hatte kein Geld, nach wie vor nicht. Und mich wieder dem zu stellen, eine Wohnung zu finden, einen Job zu finden, so Bewerbungen zu schreiben und dann irgendwelchen Chefs dann zu erklären, diese 5 Jahre Lücke im Leben. Was haben Sie denn da so die letzten 5 Jahre gemacht,
Junge? Ich hatte eine Spitzenzeit.
Genau, und das hat echt Zeit gebraucht bei mir, um den Mut wieder zu finden, wieder bei Null anzufangen. Weil das war es letztendlich. Ich habe wieder von vorne angefangen, wieder mal.
Aber ging es darum zu sagen, ich habe erneut Sorge, meine Komfortzone zu verlassen? Oder ging es darum zu sagen, das Leben, was mich hier erwartet, ist nicht das, was ich eigentlich leben will?
Es war so ein Hin und Her, weil ich bin ein Mensch, ich will immer das haben, was ich gerade nicht habe. Wenn ich hier bin und so in meiner Sicherheit bin und jetzt auch hier schön gemütlich Kaffee trinke und die Lebkuchen stehen auf den Tisch und ach, hier ist es schön warm, dann will ich raus und will Abenteuer erleben. Mhm. Wenn ich dann draußen Abenteuer erlebe und unterwegs bin und dann von meinen Freunden so Nachrichten bekomme, ach, wir heiraten jetzt und wir und mitbekomme, das Leben geht hier weiter, ah, dann will ich wieder nach Hause zurück und will Zeit mit meinen Freunden haben. Mhm. Und irgendwie immer so dieses Hin und Her. Und nach so lange Reisen, nach 5 Jahren, die ich dann unterwegs war, war da so eine Sehnsucht da, wieder hier wieder ein bisschen anzukommen, wieder was aufzubauen und so ein bisschen, ja, wieder ankommen tatsächlich. Und ist mir dann aber auch nicht gelungen. Ging dann wieder auf die nächste Reise und habe das jetzt so ein bisschen in mein Leben integriert und bin jetzt 9 Monate unterwegs. Nur 9 Monate mache ich halt meine Vorträge und mit dem Buch und 3 Monate im Jahr bin ich unterwegs. Und das mache ich jetzt aber nicht mehr lange, weil nächstes Jahr, also dieses Jahr, jetzt geht es auf die nächste Reise.
Ja, ich wollte gerade sagen, die nächste große Reise steht bevor. Ja. Geht diesmal nach Peru. Mhm. Nicht alleine.
Nicht zu zweit.
Sondern
zu dritt.
Zu dritt, du bist Papa.
Ich werde Papa.
Wie wundervoll, ich gratuliere dir nochmal. Und dann nehmt ihr das große Abenteuer auf euch. Mit einem kleinen Baby zu Fuß.
Genau.
Und als du mir das vorhin erzählt hast, das Erste, was ich gesagt habe, boah, das ist mutig. Und dann habe ich so nachgefühlt und dachte, naja, Moment mal. Also über Generationen hinweg, bevor Menschen sesshaft geworden sind, war das die Art und Weise, wie man auf dieser Welt klarkam. Man war auf Wanderschaft.
Ja, und es geht uns einfach nur wieder darum, unterwegs zu sein, nicht um irgendwie schnellstmöglich nach Peru anzukommen, weil dann würden wir das Flugzeug nehmen. Mhm. Nein, wir wollen einfach nur lange unterwegs sein und unterwegs Erfahrungen sammeln, mit Menschen in Begegnungen gehen und sein, viel sein mit uns, mit dem Kind und gucken, dass es uns gut geht. Und wer mag, kann uns gerne begleiten für ein paar Tage. Das ist,
das machen wir. Man kann mitlaufen.
Man kann gerne für ein paar Tage mitlaufen, um das mal nachzuvollziehen, wie das ist, ohne Geld und ohne Handy zu reisen.
Woher weiß man denn, wo ihr gerade seid? Wie kontaktiert man euch?
Unsere Homepage und Facebook, stefanmeurisch.de.
stefanmeurisch.de, wenn ihr Interesse daran habt, mit Stefan Kontakt aufzunehmen, dann schreibt mich einfach an. Mhm. Stelle ich auch gerne sonst den Kontakt her. Ach, spannend.
Ja.
Stefan, wenn ich darauf nicht zurückkomme, dann weiß ich auch nicht. Ich würde jetzt mal, oh Gott, ich bringe jetzt in Teufelsküche. Also, ich würde jetzt hier einfach mal sagen, ich gehe mit euch mit. Cool. Ein Teil. Diese Reise wird ja ein paar Jahre dauern.
Ja, also wir brauchen bestimmt 2 Jahre, um erstmal bis nach Gibraltar zu kommen.
Fantastisch, lasst euch Zeit. Ich werde ein Stück mit euch gehen.
Cool.
Verspreche ich hiermit. Oh Gott.
Wow.
Ja. Oh, ich kriege gerade so Hitzeballon. Oh nein, was habe ich da gemacht? Nein, mega spannend.
Schön.
Tatsächlich, ja, dieses Versprechen gebe ich hiermit.
Toll, freue mich.
Ja, ich mich auch.
Es sind tolle Erfahrungen tatsächlich. Also ich bin letztes Jahr nach London gewandert, das möchte ich jetzt noch ganz kurz sagen. Und da hatte ich 3 Begleiter. Also die jüngste war 19, gerade mit dem Abi fertig. Und sie wollte halt ein bisschen in der Weltgeschichte rumreisen, hatte aber kein Geld. Und ist dann bei mir ein paar Tage mitgekommen. Und der älteste Herr war 65 und hatte eben ein Leben lang davon geträumt, den Jakobsweg zu gehen. Und hat jetzt endlich die Zeit und das Geld auch und fragt sich aber auch, kann ich das überhaupt noch, bin ich fit genug, wie weit gehe ich da pro Tag, wie gehe ich auf Menschen zu. Und es ist so schön zu sehen, was für Grenzen im Kopf drin sind. Weil wenn wir dann zu viert vorm Haus stehen und dann denkt jeder, ja, aber wir können doch da jetzt nicht zu viert klingen und fragen, ob wir da jetzt schlafen dürfen. Und warum nicht? Warum nicht? Lass uns doch einfach mal fragen und gucken, was passiert. Und natürlich sagt nicht sofort die erste Person, die aufmacht, juhu, kommt rein, alle vier. Nein, das ist nicht passiert, aber dann sagt vielleicht jemand, ja, also für einen hätte ich jetzt hier schon Platz. Okay, dann bleibt einer da und die drei gehen weiter. Und dann kommt der eine da unter, der andere dort. Und am nächsten Morgen treffen wir uns um 9 wieder irgendwo am Maibaum und wir gehen gemeinsam weiter. Und jeder hatte einen tollen Abend und hat was zu erzählen. Aber so diese Grenzen im Kopf, wenn man so mit zittriger Hand und schweißnassen Händen vor der Tür steht und ich kann doch nicht fragen und was soll die denn denken, wenn ich da jetzt frage, ob ich übernachten kann und was zu essen, und mach's mal, mach die Erfahrung und gucke, wie es wirklich ist. Ich glaube, ich hätte diese Reise nicht machen müssen, um diese Erfahrungen zu machen, die ich auf meiner Reise gemacht habe. Ich glaube, dass ich diese Erfahrungen, die ich auf dem Weg Richtung Tibet gemacht habe, auch hier in München vor der Haustür hätte machen können. Glaube ich wirklich. Ja.
Spannend.
Ja, weil dieses auf Menschen zugehen zum Beispiel oder wieder mal eigene Entscheidungen treffen, ohne zu sagen, hey Google oder hallo Siri, das kann man auch alles hier vor der Haustür machen. Da muss man nicht nach Tibet reisen.
Lass mal drei praktische Dinge raussuchen, die man machen kann in seinem alltäglichen Leben.
Ja.
Ähnliche Erfahrungen zu machen, wie du sie auf deiner Reise gemacht
okay.
hast.
Okay, Punkt 1, Handy zu Hause lassen. Für einen Tag mal das Handy zu Hause lassen. Aus dem Haus gehen ohne Handy. Und wenn du unterwegs, keine Ahnung, irgendwie eine Idee hast, du willst dir was aufschreiben und irgendeine Notiz machen, dann sprichst du die nächste Person an, die du siehst und sagst, hey, ich habe gerade einen tollen Gedanken und ich brauche gerade einen Zettel und einen Stift. Kannst du mir kurz aushelfen? Auf Menschen zugehen. Lernst
einfach
du sofort.
Einfach in Kontakt treten.
Es ist nicht einfach, aber das ist so eine praktische Übung und es passieren die tollsten Sachen, dass dann jemand sagt, oh, jetzt bin ich aber neugierig, was schreibst du dir denn gerade für einen Gedanken auf? Und sofort bist du im Gespräch und hast vielleicht einen tollen neuen Kontakt kennengelernt. Also Tipp Nummer 1, Handy zu Hause lassen. Nämlich auch wegen dem zweiten Punkt, weil ganz oft wirst du dich oder ganz oft habe ich mich auf meiner Reise in Situationen befunden, die ich vorher noch nie hatte. Und dann ist es eine Sache eben zu googeln, was mache ich in Situation XY, und dann habe ich irgendeine Lösung von jemandem da, der diese Situation schon mal gemeistert hat. Ja, aber ich lerne da nichts draus. Wenn ich das Handy weglasse und mal innerlich bis 10 zähle und dann sage, okay, neue Situation hatte ich noch nicht gehabt, was mache ich jetzt? Und dann eine eigene Entscheidung treffen.
Auch in der Form, dass man auf sein Bauchgefühl hört, auf seine
auch
Intuition hört.
Genau, richtig. Mhm. Und dann auch merken, das war dann vielleicht nicht die beste Entscheidung der Welt, aber ich habe sie getroffen und ich habe was gelernt daraus, weil das vergisst du nie wieder. Mhm. Und beim nächsten Mal machst du es anders. Genau, also Handy zu Hause lassen. Mal für einen Tag, nur für einen Tag das mal ausprobieren. Zweite Möglichkeit, mal den Geldbeutel zu Hause lassen für einen Tag. Habe ich auch schon öfters gemacht, auch hier in München vor der Haustür, weil ich es wirklich mal vergessen hatte. Und dann wirklich mal jemanden fragen, ja, ich bräuchte jetzt 1,20 Euro für ein Zugticket oder für die Straßenbahn oder dass ich irgendwie noch, ich hatte Hunger und dann am Abend noch einen Vortrag gehabt. Dann bin ich halt irgendwo in die Bäckerei hinein, habe es genauso gesagt, du, ich habe mein Geld einfach zu Hause gelassen, ich habe jetzt aber in 2 Stunden noch einen Vortrag, gibt es irgendwas, was du mir gerade mitgeben kannst? Und da gab es halt eine Butterbrezen oder sowas. Und es ist so viel Herzlichkeit, auch hier vor der Haustür. Man muss da nicht nach in die Türkei oder in den Iran. Es gibt es auch hier vor der Haustür. Und das ist eine schöne Erfahrung. Und mehr Bewusstsein für Erfahrungen, die man gerne machen möchte. Also ich mache mir jedes Jahr so eine Liste von Erfahrungen, die ich im neuen Jahr machen möchte.
Ja.
Wo ich einfach wissen will, wie fühlt sich das an, diese Erfahrung zu machen. Und Erfahrung bewusst machen. Also ich glaube nicht, dass uns Erfahrungen passieren, auch mal, klar, aber man kann auch sich bewusst dafür entscheiden, eine Erfahrung machen zu wollen und das dann auch konkret zu planen. Sich bewusst machen, welche Erfahrung möchte ich machen und dann, was kann ich tun, um diese Erfahrung machen zu können.
Heißt ja eben auch konkret, du und ich, wir können hier aus unseren Erfahrungen erzählen, aber Erfahrung kann man eigentlich schlecht weiter vermitteln. Das heißt für euch da draußen, machen. Einfach machen. Jetzt bist du zurückgekommen, also schon vor einiger Zeit, und dann hast du ein ganz tolles Buch geschrieben. Das heißt, ich gehe da mal nach Tibet. 13.000 Kilometer 13 Länder und 0 Budget. Dieses Buch kann ich euch zu Hause nur ans Herz legen. Das war für mich ja auch der Grund, dich zu kontaktieren und zu sagen, hey, ich möchte mehr über deine Geschichte und über dich erfahren. Hinten steht ein Satz, der es für mich so ein bisschen auf den Punkt bringt, also hinten auf dem Buch. Dies ist die Geschichte einer unglaublichen Reise, die beweist, dass die Welt doch nicht so gefährlich und vieles möglich ist, wenn man sich aufmacht, um sein Ziel zu erreichen. Ich sage danke für ein Gespräch, was eigentlich ein Plädoyer ans Leben ist, für mich gefühlt. Vielen Dank für deine Bereitschaft, mutig dem Leben zu begegnen, Ja zu sagen zum Leben, das auch in die Welt zu tragen und heute mit mir gesprochen zu haben. Danke, das war mir eine Herzensfreude. Vielen, vielen Dank. Wow, was für eine beeindruckende Geschichte. Ich bin so unendlich dankbar, dass Stefan hier in Soulful Collective gekommen ist und ja, wir uns über all diese Themen austauschen konnten. Ich freue mich auch von Herzen, wenn er den einen oder anderen unter euch inspiriert hat, ein bisschen mehr raus aus der Comfortzone zu gehen oder inspiriert hat, mal wieder ja, außerhalb der eigenen Box zu träumen und sich so zu trauen, zu überlegen, was wäre eigentlich noch möglich? Stefan hat mir ein Exemplar seines Buches, Ich gehe dann mal nach Tibet, zur Verfügung gestellt. Und das möchte ich hier im Soulful Collective unter euch verlosen. Wenn auch du Lust hast, an dieser Verlosung teilzunehmen, dann folge mir auf meinem Instagram-Kanal soulful.collective und dort gebe ich bekannt, wie ihr eben an dieser Verlosung teilnehmen könnt. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns auch dort treffen. So, und wenn du nächste Woche eine neue Episode hier im Podcast Soulful Collective hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast sehr gerne. Du kannst auch gerne Bewertungen abgeben oder wenn du Lust hast, eine kleine Rezension schreiben. Wenn du jemanden kennst, von dem du denkst, hey, dieser Podcast ist genau das Richtige für ihn, leite ihn einfach weiter. Trag dazu bei, dass die Gedanken der Gäste hier im Soulful Collective in die Welt getragen werden. Denn auch du zu Hause gehörst zum Soulful Collective, dem zu Deutsch gefühlvollen Kollektiv. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Wir hören uns in einer Woche. Und in der Zwischenzeit, denk dran, das Glück, das liegt in dir. Deine Caroline.